Es muss, finde ich, den Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, erlaubt sein, auch ganz klar auszudrücken, wo ihre Grenzen sind und auch erlaubt sein, dass sie nicht mit jedem in Austausch gehen. Also es ist völlig legitim, wenn mir jemand eine Nachricht schickt und etwas schreibt, weil dafür ist die Funktion ja auch da, aber ich muss es nicht lesen, ich muss es nicht aufmachen, ich muss nicht antworten. Ich kann damit umgehen, wie ich das möchte. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass auch Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, sich lernen zu emanzipieren davon und auch klar machen, dass sie nicht nur eine Marke sind und dass sie nicht nur Top-Professional da unterwegs sind, sondern dass sie auch Menschen sind.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hannah Schumi.
Herzlich willkommen zu meinem Beauty Plus Podcast Gepflegte Gespräche. Mein Name ist Hannah Schumi, ich bin Beauty Editor, Beauty Bloggerin, Skinfluencerin und wie ihr hört auch Beauty Podcasterin. Ich bin in meiner Arbeit so nah dran an den Marken, national, aber auch international, an den Menschen hinter den Produkten, den schlauen Köpfen aus der Beauty-Branche und den ÄrztInnen oder ExpertInnen, die auch ganz unabhängig etwas sagen können. Genau diese Menschen möchte ich in meinen Podcast einladen. Dabei geht es mal ganz konkret um Skincare und ganz offensichtliche Beauty-Themen, aber auch mal um Thematiken, die erst auf den zweiten Blick Beauty sagen. Super wichtige Themen wie Diversität, unsere Körper, die Selbstliebe und der Blick auf uns selbst. All das macht unsere Schönheit doch genauso aus wie eine gute Pflege, hübsches Make-up oder angenehme Treatments. All das gibt es bei Gepflegte Gespräche und zusammen mit meinen GästInnen und auch mit euch, den ZuhörerInnen, machen wir das große Thema Beauty hörbar. Ein wichtiger Hinweis zu dieser Podcast-Folge. Wir erwähnen am Ende einige Beauty-Produkte und Marken. Wir nennen sie beim Namen. Naja, klar, es ist ja auch ein Beauty-Podcast. Alle genannten Produkte und Marken sind aber immer nur Empfehlungen von mir und meinen GesprächspartnerInnen, also freiwillige, unbezahlte Werbung. Das ist einfach ein Tipp auf redaktioneller Ebene für euch, also das, was wir schon getestet haben und weiterempfehlen möchten. Ich freue mich, dass Illumi wieder bei dieser Podcast-Episode als Sponsor mit dabei ist. Illumi kennen von euch auf jeden Fall schon einige. Es gibt einige Fans der Nahrungsergänzungskapseln, weil sie bei euch genauso gut helfen wie bei mir. Illumi kommen übrigens aus Berlin und machen 100% vegane Nahrungsergänzung auf Basis traditioneller Kräuter und Vitalpilzen mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. Ja, vielleicht kennt ihr sie eben aus meinen Instagram-Stories. Ich nehme seit Monaten die Beautiful Age-Kapseln gegen meine sehr starken PMS-Symptome vor der Periode und könnte glücklicher nicht sein. Bei mir haben die Kapseln einfach wunderbar funktioniert. Und jetzt hat Amelie, die Illumi-Gründerin, ein neues Produkt herausgebracht, die Happy Mood-Kapseln. Klingt das nicht schon super? Es ist auf jeden Fall etwas, das viele von uns gerade wirklich sehnlichst brauchen. Nahrungsergänzung für gute Stimmung und Wohlbefinden mit der Anti-Stress-Formel für mentale Balance und starke Nerven. Und das wie immer mit zertifizierten Inhaltsstoffen, 100% vegan, Laktose- und glutenfrei, auch frei von Konservierungszusatz und Farbstoffen, in hoher Bioverfügbarkeit und das Ganze auch noch made in Germany. Falls ihr Illumi Nachschub braucht, etwas Neues ausprobieren wollt, ja, oder die Happy Mood Kapseln euch total interessieren, könnt ihr dieses Mal wieder zuschlagen. Es gibt mit dem Code HANNA15 bis Ende Juni 2021 15% auf das gesamte Illumi-Sortiment auf illumi.de. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken und mit eurer Illumi-Bestellung. Ja, da ist sie endlich. So lange wollte ich sie einladen und dann hat es endlich geklappt. Wir haben uns in Wien im Tonstudio getroffen. Madeleine Alizadeh aka Daria Daria. Ja, die meisten von euch werden Maddie schon kennen. Sie ist nämlich eine der Stimmen einer ganzen Generation, wie ich finde, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Maddie setzt sich für Gerechtigkeit ein, auf vielerlei Ebenen. Beim Essen, also vegetarisch oder Veganismus, unserer Kleidung oder unserem Klima. Und deswegen wird sie oft als Nachhaltigkeitsinfluencerin bezeichnet, was sie bestimmt auch ist, aber das macht irgendwie nur so eine große Schublade auf, finde ich. Ich empfinde Maddie vor allem als pure Inspiration. Egal, ob sie ein Kleidungsstück ihrer eigenen Fashion-Brand Daria D. zeigt, zum Secondhand-Shopping animiert oder mich motiviert, vielleicht doch nochmal über Eigentum nachzudenken. Ich finde sie großartig. Ihre Person, ihre Fröhlichkeit, aber auch ihre Verletzlichkeit, die sie zeigt, ihren Mut und ihre Stärken. Neben tausenden Fans gibt's auch Hater und viel Gemecker. In dieser Folge suchen wir keine Antworten darauf, aber auf die Frage, wie man lernt, sich abzugrenzen. Ich frage Maddie, ja, wie gehst du mit der Öffentlichkeit um? Welches großen System hast du bei deiner Marke Daria D. und welche Beauty-Favorites magst du gerade ganz besonders? Mit Maddie könnte ich einfach stundenlang plaudern. Einem Ausschnitt dessen könnt ihr in dieser Podcast-Episode lauschen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören.
Also Maddie, schön, dass du heute bei Gepflegte Gespräche zu Gast bist. Ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen.
Ich freue mich auch, vor allem, dass wir sie in Wien aufnehmen.
Ja, voll. Ich werd bestimmt dann gleich nochmal mehr. Du willst ja, dass ich kärntnerisch rede.
Du weißt ja, was mir wichtig ist. Ja.
Muss jetzt richtig laufen, gell?
Ja.
Ich habe dir aber gestern erzählt, dass ich ja zu Hause, dass wir so wenig kärntnerisch reden und meine Mami jetzt im Alter eher richtig loslegt, so. Aber ich rede auf jeden Fall in der Folge schon mehr österreichisch als so in den anderen Folgen, wo ich sehr Hochdeutsch spreche.
Das stimmt. Also man merkt es schon, du assimilierst dich dann immer ein bisschen.
Ja, geht's dir denn gut, Maddie?
Wirklich, mir geht's gut, aber dieses letzte Jahr war halt auch echt krass. Ja, zach. Wirklich zach.
Richtig zach, ja, das verstehe ich natürlich. Ich weiß, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dich 90% der ZuhörerInnen kennen, aber ich habe ja auch ältere ZuhörerInnen oder auch Leute, die gar nicht, weißt du, in dieser Bubble drin sind, Leute, die gar nicht bei Instagram sind oder so. Deswegen kannst du uns mal kurz erklären, warum du eigentlich Daria heißt, aber du bist eigentlich Madeleine oder Maddie und daher hat sich ja auch noch der Name Daria D. Geformt sozusagen. Kannst du das einmal kurz für alle, die dich noch nicht kennen, erklären?
Ja, ich habe da so eine eigene Lingo rund um meine verschiedenen Brands. Nein, also mein bürgerlicher Name ist Madeleine Sophie Daria Alizadeh.
Hey, schön.
Und meine Familie väterlicherseits kommt aus dem Iran, die nennen mich alle Daria. Wird eigentlich mit Y oder J transliteriert aus dem Persischen. Ich habe es dann mit I genommen für mein alter Ego im Internet. Das ist Daria Darian. Mhm. Aus meinem Nachnamen und Daria entstand dann auch mein Modelabel Daria D. Also es ist die letzten drei Buchstaben von meinem Nachnamen, Alisa D. Das D habe ich an das Daria dran gegeben, weil auch wenn man es ausspricht, Daria D, es sich anhört, als wäre es nur ein D. Also auch wie Daria ein bisschen, wenn man es abkürzt. Genau, ich bin Unternehmerin, wie ich schon gesagt habe. Ich habe ein Modelabel und bin jetzt seit 11 Jahren im Internet unterwegs, auf Instagram, habe vorher gebloggt, hatte einen Podcast. Also bin so wie viele von uns als Influencerin groß geworden und habe aber meine Fühler dann in viele andere Richtungen ausgestreckt, habe ein Buch geschrieben und jetzt ist eigentlich meine Haupttätigkeit das Modelabel.
Ja, mega. Wann hast du denn angefangen? Also ich habe 2012 mit meinem Blog angefangen. Ich habe davor schon gebloggt, aber so richtig, dass ich gesagt habe, so jetzt Beauty und ich mache da jetzt einen Foxy Cheeks Namen drüber, der sich dann gewandelt hat. Wann hast du angefangen?
Stimmt, ja, Foxy, ja. Foxy Cheeks. Und wie war das mit Strawberry oder was war das?
Strawberry. Da war ich.
Das hast du mal in einem Podcast erwähnt.
Genau, da war ich, das war 1999, also 2000, da war ich wirklich noch kleini.
Kleini, so small.
So small. Das ist schon ein bisschen länger her, aber witzigerweise schreiben mir immer noch Leute und sagen, bist du die Hannah von, hattest du nicht mal rote Haare? So, ja.
Ja, aber das ist irgendwie interessant, weil dann merkt man, dass diese Community ja manchmal doch kleiner ist, als man denkt. Vernetzter ist, als man denkt. Also bei mir ist, glaube ich, begonnen 2007, 2008 habe ich so einen Travel-Blog gestartet, aber der war nur, ich glaube, man konnte nicht mit Passwort, nur mit Passwort
accessen. Nur für deine Family,
aber
so
war für meine Family, der hieß, so auf dieser Website World Nomads und da habe ich halt für meine ersten großen Reisen alleine einfach so Texte geschrieben und Fotos hochgeladen, damit meine Familie weiß, was ich denn eigentlich so mache. Und dann 2010 habe ich den Blog gegründet und 2011 Instagram.
Ah, wow. Instagram kam bei mir, also da war ich, wenn ich bin jetzt mal ganz zum Anfang gescrollt, Wow. Und habe wirklich gedacht so, wow, also das war irgendwie alles noch so anders und ich habe das, oder vielleicht war das bei uns allen irgendwie so, ja. Aber also 2011 muss ich mal nachschauen, das ist schon sehr, sehr früh.
Ja, ich glaube, es war August 2011 und das, ich glaube, das erste Foto habe ich sogar in Kärnten gemacht und hochgeladen.
Ah,
bin mir nicht sicher.
Sehr gut.
Ja, wo wir alle noch die Instagram-Filter verwendet haben, ja. Valencia und
ich habe immer früher geglaubt, New Instagram York. Ist eigentlich nur ein Filter, also wie so ein
nur um Fotos zu bearbeiten,
weil es früher ja noch keine Fotobearbeitungs-Apps irgendwie so gab. Gell?
Stimmt, ja.
Jetzt machst du das ja schon sehr, sehr lange. Du bloggst ja nicht mehr aktiv, also weil du einfach dein Job sich ja total verändert hat. So. Und das ist ja eigentlich super spannend. Also es gibt ja viele Kolleginnen, die total aufgehört haben, also und total in Ordnung, weil sie Kinder bekommen haben oder weil es auch manchmal sehr hartes Business ist und man gar nicht weiß. Also viele, glaube ich, können das gar nicht einschätzen, wie viel Arbeit das ist, wenn man das professionell macht. Du weißt das, ich weiß das und was alles dazugehört. So. Und du machst ja heute eigentlich, wie du gesagt hast, mehr Daria D. So. Was sind denn so die coolsten Sachen an deinem aktuellen Job? Also wenn du Instagram und Daria D, so bei dir mercht sich das ja so ein bisschen, aber was ist so das Schönste, was du in dem Job erleben darfst?
Also ich glaube, das Schönste ist, dass ich beruflich, aber auch privat jetzt, aber auch dank des Berufs an einem Punkt angekommen bin, wo ich mich voll ausleben und auch ausprobieren kann und eine gewisse Bekanntheit und damit auch ein Privileg habe, Dinge einfach mal probieren zu können. Und das hatte ich halt früher nicht, weil ich recht früh schon finanziell auf eigenen Beinen gestanden bin, dann ganz, ganz viel nebenbei gejobbt habe. Und um überhaupt irgendwie nebenbei bloggen zu können, habe ich dann gekellnert und am Markt gearbeitet und im Fitnessstudio an der Rezeption gearbeitet. Und all das muss ich jetzt nicht mehr machen, sondern kann sehr, sehr gut leben von dem, was ich mache und habe somit auch Freiheiten, mich auszuprobieren und kreativ auszuleben. Und ich glaube, es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert für mich auch, dass ich auch meine Rolle als Kreativ- und Artdirektorin, dass ich das als Job auch sehe und dass das jetzt mein Job sein darf. Für mich war das immer ein Hobby und dass das jetzt mein Beruf sein kann, ist schon sehr, sehr schön.
Es geht mir genauso. Also es ist natürlich ein Privileg, aber es fällt einem ja auch nicht in den Schoß. Also man hat ja sehr viel dafür getan. Ich musste auch erst mal merken, ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit Thema Festanstellung. Ich musste erst merken, mit körperlichen Symptomen, dass mir Festanstellungen nicht gut tun. Also ich arbeite sehr viel und sehr hart, aber nicht gerne in einer Festanstellung.
Also ich habe das immer schon so gehabt. Also als Kind auch, wenn ich mir so meinen Beruf vorgestellt habe, ich hatte da nie jemanden über mir. Also ich hatte nie einen Boss, eine Bossin.
Das ist aber cool.
Und das war immer so, ich wusste zwar nicht, wie es konkret aussieht, aber ich das war irgendwie so, ich habe mich nie in einem Unternehmen vorgestellt, sondern ich habe immer so das Gefühl gehabt, so oder die Vorstellung, dass das so meins ist, aber ich wusste auch nicht, was.
Und also du hattest keinen Kinderwunsch als so einen Job,
ich hatte
wo man...
schon, also ich wollte Model oder Polizistin werden.
Model bist du ja jetzt.
Ja, und auch ein bisschen Polizistin.
Topmodel. Also Polizistin ist gut.
Nein, aber das ist so lustig, weil ich halt wirklich nie so einen Arbeitgeber, Arbeitgeberin vor mir gesehen habe. Und das Längste, was ich in einer Festanstellung gearbeitet habe, war 6 Monate. Das war ein Praktikum, das ich aber nach 4 Monaten abgebrochen habe.
Weil du gemerkt hast,
und sonst habe ich immer nur gejobbt. Also ich habe total gern gearbeitet immer. Mhm. Ich habe das geliebt. Mhm. Aber ich wollte immer Abwechslung haben. Ich wollte verschiedene Dinge machen. Mhm. Ich wollte nicht einfach nur an einem Schreibtisch sitzen. Mhm. Und ich habe dann, also die Jobs, die mir, oder der Job, der mir eigentlich früher am meisten Spaß gemacht hat, war tatsächlich Kellnern, weil da habe ich mit vielen verschiedenen Menschen zu tun gehabt, ich war in Bewegung.
Immer was anderes.
Die Zeit ist schnell vergangen, genau. Ja. Ich habe immer gutes Trinkgeld bekommen.
Ja. Naja, vor allem ist es ja dann auch, wo man schnell merkt in so einem Job, je freundlicher ich bin und das, weißt du, je mehr ich Gas gebe und Power reingebe sozusagen,
ja,
je mehr
stimmt.
kriegst du halt auch Trinkgeld raus, weil wenn jemand irgendwie guastig ist, so kriegt er jetzt nicht so wahnsinnig viel Trinkgeld.
Das stimmt, das hat eigentlich schon so ein bisschen was von Selbstständigkeit dann.
Doch,
ja,
glaube ich,
stimmt,
auf jeden Fall.
Ja, interessant. Ja, auch und auch also ich habe auch so Marktarbeit, ich habe immer gern verkauft auch. Also ich glaube, ich habe so ein Händlerinnen-Gen in mir, deswegen.
Habe ich auch. Ich habe mal Unterwäsche verkauft, ich weiß nicht, ob du das weißt.
Nein.
Und ich hätte immer noch gerne einen Unterwäschenladen irgendwann.
Das passt auch, wie doch.
Ah, ich habe das geliebt, diese
einen
Frauen.
Einen Vintage-Möbel-Unterwäschenladen.
Könnten wir zusammen machen, einfach so. Ja, ich glaube einfach so, ich verkaufe gerne und ich liebe Lingerie und weißt du, wenn dann dir eine Frau im Laden steht und dann so glücklich ist und dann sagt, ah, das gefällt mir jetzt so gut, jetzt nehme ich 2 und das ist einfach cool. Aber das muss man im Blut haben und wenn man es im Blut hat, dann kommt das auch so natürlich, glaube ich, rüber und nicht so.
Ja, in Wien gibt es ja dieses schöne Lingerie-Geschäft Amour Fou. Also da, wenn du da noch nicht warst, das wirst du lieben. Das macht eine ganz tolle Frau und die steht auch meistens selbst im Laden im 6. Bezirk.
Muss ich morgen
hin. Und ja, es ist wirklich wunderschöne Auswahl. Und auch so eine, also wie du schon sagst, diese Art von Beratung, ich könnte mir das auch bei dir wirklich gut vorstellen.
Ja, wirklich. Wir werden es sehen. Du, aber es gibt ja natürlich auch, also ich habe dich jetzt gefragt, was sind die super, super schönen Seiten? Gibt es denn etwas, wo du jetzt irgendwie sagst, ja, das ist irgendwie dabei, aber so richtig toll, also daran hast du manchmal zu knabbern, das ist jetzt nicht so schön?
Total. Also ich glaube, alles, was sonst rund um die Öffentlichkeit ist, ist was, was sehr schwierig ist und auch sehr belastend ist. Also ich glaube, jeder Mensch, der weiß, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und das beruflich mal erlebt hat oder eben im dessen Alltag so ist, weiß, dass es einfach richtig anstrengend ist. Also ich glaube, das Idealszenario wäre, den Erfolg zu haben ohne die Öffentlichkeit. Das wäre wahrscheinlich am angenehmsten. Aber natürlich macht man auch den Rest mit. Aber
meinst du jetzt Öffentlichkeit im Sinne von, dass du wirklich draußen bist und dass die Leute dich erkennen und ansprechen? Oder meinst du damit diese Öffentlichkeit im Sinne von, es gab ja schon diverse Themen bei dir, wo du dann attackiert wurdest, leicht und so, dass es dann einfach heißt, keine Ahnung, von Boyfriend bis Y und weißt du und so. Meinst du sowas oder sind das?
Sowohl als auch. Mhm. Also natürlich jetzt im direkten Sinn, dass man selten in der Anonymität versinken kann, wenn man irgendwo draußen ist. Also wenn man jetzt in der Heimatstadt ist oder auch in anderen Städten, wo vielleicht die Leserschaft ist, dass man, ja, also zum Beispiel, ich lebe hauptsächlich vegan, aber ich esse auch ab und zu vegetarisch. Mhm. Und dass man, wenn man in einem Restaurant sitzt und, keine Ahnung, vielleicht mal eine Margarita bestellt, dass man dann mit Käse drauf, dass man dann Angst echt hast, sich das Gedanken macht, so, okay, führt das jetzt zu einem Shitstorm? Werde ich da jetzt fotografiert? Früher, wenn man vielleicht Single war und irgendwie im Club mit jemandem geschmust hat und dann geht jemand vorbei und sagt, oh toll, bla bla bla. Also ja. Es ist auch nicht immer belastend, aber in manchen Situationen wünscht man sich einfach auch in der Anonymität zu versinken. Und der große Schirm, der natürlich darüber liegt, ist einfach dieses, dass einen Leute kennen, dass man öffentlich ist, dass Leute eine Meinung zu einem haben, eine Erwartungshaltung, dass man mit sehr, sehr vielen Dingen rund um die eigene Person konfrontiert ist. Und das gerade zu leben in einer Zeit, wo man sich als Mensch so entwickelt. Und ich meine, ich mache das seit ich Anfang 20 bin, jetzt werde ich 32. Also so viel Fremdzuschreibung zu bekommen in einer Zeit, wo man die Selbstzuschreibung vielleicht noch gar nicht so kennt oder sucht, das kann einen auch schon ganz schön herumwursteln.
Ja, herumwursteln. Ich glaube sogar, dass das hört irgendwie nie auf. Also, dass Leute glauben, zu wissen, wer du bist. Dass Leute glauben, zu wissen, was dich ausmacht. Dass Leute glauben, dass wenn sie dich treffen, dass sie genau, weißt du, durch das, was sie sehen, wobei du postest vieles, ich poste viele, aber wir posten ja nicht alles so. Und trotzdem glauben sie dann, alles zu wissen. Und ich glaube, das ist schon egal, ob du 52 bist oder 32 bist, das ist einfach, ich finde das sehr belastend. Aber es gibt wahrscheinlich auch gar keinen Weg, als irgendwie das auseinanderzuwurschteln, wie du so schön sagst, und irgendwie einen Weg damit zu finden.
Total. Also ich glaube, gerade für Menschen, die damit nicht aufgewachsen sind, also ich kannte als Kind niemanden, der öffentlich war. Ich habe in meiner Familie niemanden, der öffentlich ist. Ich hatte damit nie Berührungspunkte und das war was, das musste ich lernen. Und darauf wirst du ja auch nicht vorbereitet. Du machst halt irgendwie so einen Blog und ich habe ja nicht geplant, bekannt zu werden. Und ich glaube, das ist dann was ja toll und aufregend ist und schön ist.
Absolut.
Und irgendwann muss man es aber lernen, professionell damit umzugehen. Und da hat mir halt natürlich auch geholfen, einfach zu lernen, mich abzugrenzen und das so radikal, wie ich es vorher halt nicht kannte und viel radikaler, als ich das auch im privaten Umfeld machen würde, weil es einfach einer viel härteren Abgrenzung bedarf im beruflichen Umfeld, gerade wenn es um Öffentlichkeit geht und gerade wenn es darum geht, dass man mit Menschen nicht face-to-face zu tun hat.
Ja, ich wollte gerade sagen, du kennst die Leute ja nicht. Genau. Privat ist es auch total wichtig, Grenzen zu setzen und ich habe das Gefühl, es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass Frauen generell totale Probleme damit haben, dieses Nein sagen oder zu sagen, hey, da ist meine Grenze. Ich habe neulich eine Frau sagen hören, ich habe da keinen weiteren Gesprächsbedarf und habe gedacht so, alright, also voll super.
Ja, voll gut.
Sie will da einfach nicht weiter drüber reden. Also habe ich nur mit einem Ohr gehört, habe ich gedacht, mega. Manche empfinden das aber bei Frauen ja, ich weiß nicht, ob du hast ja damit irgendwie auch zu tun gehabt, sobald man das dann irgendwie macht, ne, und Grenzen irgendwie setzt und irgendwie sagt, hey, bis dahin und nicht weiter. Und dann dreht sich das irgendwie total um und dann wird man arrogant, super selbstverliebt, wobei man einfach nur sagt, bis dahin und nicht weiter.
Also es irritiert andere Menschen total, wenn man Grenzen setzt, und es irritiert oft auch Menschen, die das selber nicht können. Und ich erinnere mich nur an mich selber. Ich habe meine Therapeutin, die ist eine super, super radikale Feministin, die wirklich mega hart sich abgrenzt. Also schon von dem ersten E-Mail-Wechsel merkst du so, okay, ihre Grenzen sind sehr, sehr klar. Und das ist auch ihre Persönlichkeit. Und am Anfang hat mich das total getriggert und irritiert und ich war so, also irgendwie schon ein bisschen unfreundlich und irgendwie so. Und dann habe ich aber gemerkt, genau so muss es eigentlich sein. Und die Tatsache, dass es mich so irritiert, sagt ja sehr, sehr viel über mich aus. Mhm. Und die Frage, glaube ich, die wir uns alle stellen müssen, ist auch, wer profitiert denn davon, dass Frauen nicht lernen, ihre Grenzen zu setzen und aber auch ihre Grenzen nicht respektiert werden? Und das geht ja so weit, wenn man sich die ganze MeToo-Bewegung auch anschaut, das sind alles Grenzen von Frauen, die überschritten worden sind. Und das ist nicht die Schuld der Frau, dass sie die Grenzen nicht gesetzt hat, sondern von den Tätern, die diese Grenzen übergehen. Und da frage ich mich aber, wieso feiern wir Frauen nicht mehr dafür, wenn sie Grenzen setzen? Wieso ermutigen wir sie nicht noch mehr dazu? Und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßes Problem, dass es A, so lange dauert, bis man lernt, diese Grenzen zu setzen, dass man sich abgrenzt, dass man so radikal und hart dabei wird. Und B, aber, dass die Reaktion einen dann nicht dazu bringt, damit aufzuhören. Weil das ist schon ganz, ganz schwierig. Es dauert schon mal richtig lang, bis man das gelernt hat.
Absolut.
Und wenn man dann aber auf so eine ablehnende Haltung trifft, dass man sich vielleicht denkt, so scheiße, jetzt sollte ich wieder damit aufhören oder es ist nicht richtig, und Leute nicht ermutigen, weiterzumachen und sagen, du, das ist normal, dass das Leute irritiert und das wird halt so sein. Das ist, glaube ich, das Schwierige. Und was man auch dazu sagen muss, ist, natürlich wird man, wenn man Grenzen setzt, auch nicht immer, also ist ja auch utopisch zu denken, dass alle Leute das immer geil finden und cool finden. Ich glaube, man muss auch damit umgehen lernen, dass es Reibung erzeugt, dass Leute einen nicht mögen, dass Menschen sich abwenden, dass Menschen in unserem Beispiel auf Social Media sagen, ich bin enttäuscht von dir, ich bin dir seit Jahren gefolgt und jetzt entfolge ich dir, und so ein riesen emotionales Ding auch draus machen. Und da muss man dann einfach sagen, ja, es hat leider nichts mit mir zu tun. Mir ist meine Grenze wichtig und die artikuliere ich und die setze ich, und da muss sie auch bleiben, kein Millimeter vor und zurück.
Aber hast du vielleicht einen Tipp, wenn jetzt jemand in dem Gespräch plötzlich denkt, ah ja, okay, das ist voll das Thema irgendwie für mich, ich fange es erstmal damit an, weißt du, das ist ja wie mit vielen Themen, auch Selbstwertthemen, also das spielt ja auch in den Selbstwert voll mit rein, wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hätte, okay, ich muss mich jetzt mal mit diesen Grenzen auseinandersetzen, du sagtest das ganz richtig, wie soll man die Grenzen setzen, wenn man die Grenzen noch nicht kennt, wenn man das noch gar kein Bauchgefühl dafür entwickelt hat, was zu viel ist, weißt du so, also ich weiß das mittlerweile. Auch wenn ich drüber gegangen bin. Es ist ja ein ewiger Prozess. Man wird es wahrscheinlich nie ausgelernt haben. Aber ich merke ganz schnell, wenn ich drüber gegangen bin, und ich fühle mich sehr, sehr schlecht dann danach, weil ich gedacht habe, ach Mann, eigentlich wusste ich es doch. Eigentlich wusste ich doch genau, wo die Grenze ist und genau, und ich habe es nicht gemacht. Und dann denke ich, sei doch weich mit dir, du wirst es das nächste Mal mehr erkennen. Hast du vielleicht einen Tipp, der dir, natürlich jetzt, du hattest die Therapeutin zur Hand, das ist ja auch schon mal gut, holte ich vielleicht Hilfe, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, so. Aber hast du vielleicht noch mal einen Tipp in der Minute, wenn einem sowas passiert, what to do?
Also ich glaube, du hast eh schon zwei voll wichtige Punkte genannt. A, sich Hilfe suchen durch jemand Externen, und B, da einfach auf sich selber hören, so wie fühlt man sich, nachdem man Ja gesagt hat, und dann weiß man eh, dass es eher Nein gewesen sein sollte. In meinem konkreten Fall, aber das ist halt sehr individuell, wieso man die Grenzen nicht setzt, ist es, dass ich sehr viel bei anderen Menschen bin gedanklich. Also ich denke mir, was will die andere Person jetzt? Wie fühlt sich die andere Person? Stoße ich die andere Person damit vor den Kopf? Also ich bin sehr viel draußen, sage ich jetzt mal. Und mir hilft es, mehr drinnen zu sein. Also gar nicht so sehr, also diese andere Person und jeden, der um mich ist, mal auszublenden und mir zu denken, was will ich denn jetzt gerade, und wirklich bei mir zu sein in der Situation und ganz genau darauf zu hören. Und also bei mir war das wirklich schon krankhaft. Ich habe zum Beispiel ein Tattoo, das ich mir gemacht habe, weil ich den Tätowierer nicht enttäuschen wollte und mir gedacht habe, so, ah, der wird jetzt vor den Kopf gestoßen sein, wenn ich das nicht schön finde und sage, ich will das doch nicht. Und das trage ich jetzt auf meinem Körper bis zum Ende meines Lebens rum, was ja vielleicht auch ganz sinnvoll ist, dass mich das daran erinnert. Aber ich war immer so viel bei anderen Menschen und was andere wollen könnten und auch denken bei und Freundinnen, Partnern. Und,
I feel you.
Ja, und da hilft es mir immer wirklich, mich weniger auf das Außen zu konzentrieren und mehr auf das Innen und bei mir zu bleiben.
Also ist das Einfachste gesagt und super schwer umgesetzt. Meine Therapeutin ist auch schon ein bisschen her, dass ich auch sehr lange eine Therapie gemacht, die meinte immer, ich habe dann immer erzählt und erzählt und erzählt und dann meint sie immer, Frau Schumir, was denken Sie denn? Frau Schumir, was fühlen Sie denn? Was ist denn mit Ihnen? Jetzt haben Sie das sehr lange erzählt, was mit dem Partner ist, was mit dem ist, was der denkt. Und immer wieder kam ich darauf zurück, ja, aber der könnte ja denken, dass, ah, ich habe Angst, dass er oder sie das denkt. Und dann meint sie, aber was ist denn mit Ihnen? Also Sie müssen anfangen, bei Ihnen zu bleiben sozusagen. Und das war bei mir so ein Life-Changer, wo ich gedacht habe, ja klar, ich muss von mir ausgehen sozusagen. Ich kann nicht immer alle bewahren und schützen und heilen und helfen und durch die Welt tragen. Vielleicht ist das auch, also ich kenne sehr viele Krebse übrigens, die so sind. Also ich habe noch eine Freundin, die so sehen die Krebsleins. Eine Freundin von mir ist genau so. Also wir haben genau exakt die gleichen Themen so. Gut, wenn man jetzt an Sternzeichen glaubt, ich tue es ja, aber ja, du hast jetzt vorhin die Kommentare angesprochen, die betreffen jetzt nicht alle HörerInnen sozusagen, aber andersrum betrifft das schon die Hörerschaft, weil die auf der anderen Seite irgendwie sitzen und ich wollte mit dir heute schon ganz ein bisschen drüber sprechen, weil ich letzte Woche, also ich kriege ja wirklich nie sehr negative Kommentare, ich weiß aber warum das auch so ist, weil ich A, wahnsinnig viel filter, B, wirklich immer überlege, ist das sensibel, ist es nicht sensibel, sind alle inkludiert, ich mache C, keine politischen Sachen, ganz bewusst nicht, ich lasse anderen den Vortritt, die einfach sich viel besser auskennen, ich mache Beauty, ich mache Lifestyle, und klar, wenn jetzt irgendwas super Weltbewegendes ist, mache ich dazu was oder poste wenigstens einen Spendenaufruf oder sowas. Das finde ich, muss jeder machen, das finde ich auch super wichtig. Aber ich weiß schon, weißt du so, ich gebe auch wenig Angrifffläche, aber ich bin auch viel kleiner als du in der Followerzahl. Und je größer man wächst, ne, desto und dann auch vielleicht noch impulsiver oder offener ist, desto mehr angreifbarer ist man natürlich. Und letzte Woche habe ich natürlich einmal das Thema Impfen angesprochen, weil mich eine.
Oh je, da kannst du gleich. Deine
Einpacken und gehen.
Da kommen die Heugabeln und die Fackeln gleich.
Genau, und so war es dann auch. Und ich habe so ein Q&A gemacht und dann hat eine mich gefragt, wie stehst du dazu und lass du dich impfen? Und ich habe geschrieben, natürlich lasse ich mich impfen, ich bin absolut dafür und es darf aber jeder und jede mit seinem Körper machen, was er möchte. Und ich muss aber sagen, ich verstehe die Impfgegner nicht so. Und daraufhin ging es los. Was mich damals so getroffen hat, war das eine Wording, das eine Leserin mir schrieb, es ist absolut falsch, so zu denken. Und dann habe ich gedacht, naja, ich lasse die Impfgegner auch so sein, wie sie sind, auch wenn ich es nicht verstehe. Aber sie, weißt du, jeder darf ja machen mit sich. Auch das sind ja einfach zwei Parteien. Und manchmal denke ich mir dann schon so, naja, plötzlich sagt man seine Meinung und dann kommt auch was. Wie gehst du damit? Wie machst du das?
Also ich glaube, erstmal dieses Impfthema, das braucht man gar nicht auf Social Media bereden. Das ist jede Person, die ich kenne, die sich zum Thema Impfen äußert, hat danach ein Streitgespräch mit irgendwem auf Social Media. Das können wir gleich mal begraben. Diesen Wunsch, dass das irgendwie friedlich stattfindet und das ist einfach ein hochemotionalisiertes Thema. Und ich habe mich auch sehr aktiv pro Impfen ausgedrückt und auch sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Und bei mir kamen dann ja schon die Vorwürfe, ich werde von der Pharmafirma finanziert. Also wirklich, Menschen haben sich versucht zu erklären, wieso ich Impfen denn so geil finde und dann sind zu dem Schluss gekommen, naja, muss ich ja Geld dafür kriegen, anders ist es nicht möglich.
Wahnsinn.
Also das zeigt, glaube ich, schon, dass es einfach Themen gibt, die sind die werden zu emotionalisiert geführt und da mischen sich dann auch immer Verschwörungserzählungen mit rein und gerade jetzt mit den ganzen Querdenker-Geschichte, glaube ich, das ist auch ein hochpolitisches Thema. Das können wir, glaube ich, abhaken. Und wenn es um das andere geht, also ich glaube, es ist immer wichtig zu erkennen, ein Teil ist einfach Teil des Berufs und Teil der Öffentlichkeit. Das gehört einfach auch zu meinem Job dazu. Und genauso wie eine Gastronomin sich mit Reviews von ihrem Lokal auseinandersetzen muss und damit auseinandersetzen muss, dass da jemand schreibt, mir hat die Musik in dem Lokal nicht gefallen oder ich hatte ein Haar in der Suppe, was auch immer. Ja. So muss ich mich auch mit der Öffentlichkeit und mit den Menschen, die sich da bewegen, auseinandersetzen. Aber es muss, finde ich, den Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, erlaubt sein, auch ganz klar auszudrücken, wo ihre Grenzen sind und auch erlaubt zu sein, dass sie nicht mit jedem in Austausch gehen. Also es ist völlig legitim, wenn mir jemand eine Nachricht schickt und etwas schreibt, weil dafür ist die Funktion ja auch da. aber ich muss es nicht lesen, ich muss es nicht aufmachen, ich muss nicht antworten. Ich kann damit umgehen, wie ich das möchte. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, dass auch Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, sich lernen zu emanzipieren davon und irgendwo auch klar machen, dass sie nicht nur eine Marke sind und dass sie nicht nur Top-Professional da unterwegs sind, sondern dass sie auch Menschen sind. Und die wenigsten Menschen können ihren Beruf und ihr Privates so krass voneinander trennen. Also eine Lehrerin, eine Ärztin, eine Busfahrerin, die alle werden ihren Beruf irgendwo nach Hause nehmen. Und wenn es da schon schwierig ist, abzuschalten am Ende des Arbeitstages und nach Hause zu gehen und nur noch privat zu sein und gar nicht an den Beruf zu denken, wie soll das denn für mich möglich sein? Und ich glaube, das müssen Menschen auch irgendwann mal verstehen. Und das ist ja auch im Umgang mit PolitikerInnen, mit anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, glaube ich, etwas, was wir vergessen. Und ich glaube, wenn man sich allein anschaut, wie viele Menschen, die öffentlich sind, zum Beispiel Suizid begehen, wie viele davon wirklich sehr, sehr einsam auch versterben, dann merkt man vielleicht, dass der Druck oft wirklich sehr, sehr groß ist und dass die Belastung sehr, sehr groß ist und dass viele Menschen, die diese Inhalte wahrnehmen oder die diesen Personen folgen, was auch immer, einfach davon ausgehen, dass das, weiß ich nicht, herzlose, blutlose, sauerstofflose Hüllen sind.
Ja, ich glaube sogar, ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube sogar, dass oft, wenn man die Kommentarfunktionen benutzt sozusagen, dass sogar vergessen wird, dass da ein Mensch dahinter sitzt. Also wenn man oft eine Behörde eine E-Mail schreibt und auch gar nicht wirklich weiß, dass da wirklich die Maria Burgstaller irgendwie sitzt, weißt du, die auch die Probleme hat und vielleicht auch mal der was Blödes rausrutscht. Also wir sind ja keine Computer so. Und natürlich, ja, auf der anderen Seite kannst du die Kommentarfunktionen ja auch limitieren oder so, wie du es machst. Man kann dir, glaube ich, ja nur schreiben, wenn man sich gegenseitig folgt. Ich höre halt immer wieder, dass Leute sehr enttäuscht sind, wenn man nicht zurückschreibt. Und du hast ja mal dieses sehr gute Rechenbeispiel, ich erinnere mich daran, gebracht, ja, dass du mal aufgerechnet hast, wie viele Stunden du am Tag, also du müsstest ja über, glaube ich, 72 Stunden kam dann raus, pro Einheit, also pro Story-Einheit für die Kommentare. Also du könntest gar nicht schlafen, wenn du es wirklich alles für eine Minute, weil du hunderte Kommentare kriegst. Du kriegst das Ganze nochmal 300 Mal mehr als ich, sage ich, oder 100 Mal mehr als ich, whatever. Das ist ja nicht schaffbar so. Und wenn man dann natürlich Fragen kriegt wie, Hanna, ich suche eine Sommerjacke, hast du da mal einen Tipp für mich? Was soll ich meinem Vater zum Geburtstag schenken? Hast du mal eine Idee? Ne? Das ist ja nicht mehr, hat ja nichts mehr mit deinem Account zu tun. So. Und ich glaube, die Leute glauben dann, dass Maddie oder Daria halt meine Freundin ist. So. Und
ja, ich finde es auch blöd. Ich habe Beyoncé mal eine Nachricht geschrieben und sie hat nicht geantwortet. Dann bin ich ihr entfolgt.
Würde cool.
Nein, also ich glaube, ja. Was man nicht ändern kann, ist, dass Leute halt enttäuscht sind und das ist okay, weil Menschen haben halt Erwartungshaltungen. Ja. Aber was ich ändern kann, ist, wie ich darauf reagiere. Und ja. Ich glaube, ich werde nicht abdrehen können, dass Menschen mir schreiben und dass Menschen enttäuscht sind und dass Menschen Erwartungen an mich haben, die ich halt einfach nicht erfüllen kann. Aber ich kann halt ganz klar immer wieder betonen, ich kann deine Erwartungen nicht erfüllen. Das ist halt einfach so. Ja. Und was ich halt ändern kann, ist, ob ich die ganze Zeit versuche, diese anderen Menschen zu ändern und versuche zu ändern und mich darüber ärgere, dass die mir die ganze Zeit schreiben. Oder dass ich meine eigene Reaktion ein bisschen regulieren lerne und schau, was das mit mir macht. Und wenn es mich triggert, ob ich da ein schlechtes Gewissen habe, ob ich da Scham empfinde, ob ich ein Schuldgefühl empfinde und was das eigentlich heißt. Und ich glaube, das ist bei mir ein mega Learning gewesen, weil ich ja tatsächlich, wenn Menschen mir früher geschrieben haben, mich entfolgt, mir wirklich so gedacht habe, so im Hinterkopf, naja, vielleicht habe ich ja doch was falsch gemacht und vielleicht bin ich ja doch nicht so... vielleicht ist ja doch was falsch mit mir und vielleicht hätte ich es ja doch besser machen können und habe mich trotzdem irgendwo schuldig gefühlt und schlechtes Gewissen gehabt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das zu regulieren, darum geht's. Und wirklich zu sagen, so nein, das hat nichts mit mir zu tun. Die Person ist enttäuscht und das ist okay. Das ist die Enttäuschung auf der Seite der Person. Aber das ist nicht in meinem Handlungsradius.
Eigentlich ist es im Großen wie im Kleinen das Gleiche. Das ist wie bei Beziehungen genauso, das ist wie bei Freundschaften. Mein bester Freund sagt immer, in jeder Freundschaft darf es auf beiden Seiten Enttäuschungen geben. Es ist die Frage, ob man dann gemeinsam halt weitermacht oder ob man es ausspricht, beredet, wie viel Liebe irgendwie da ist und so weiter. Und genauso, wenn dich jemand verlässt oder geht oder irgendwie sagt, du, ich muss dir entfolgen, ich muss gehen sozusagen.
Also stell dir vor, deine Freundin oder deine Partnerin verlässt dich, weil du einmal den Geschirrspüler nicht ausgeräumt hast oder in einer Freundschaft, weil du einmal zu spät gekommen bist. Also das im Internet ist es ja völlig okay, weil wir sind keine Freundinnen, aber dann darf man es halt auch nicht so verpacken. Also es ist, und ich glaube, aber es hat halt wirklich so viel mit Erwartungshaltung zu tun, dass Menschen wirklich ein Bild rund um einen schaffen und einem Dinge zuschreiben, die man halt nicht ist. Und, und deswegen, also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Deswegen betone ich das immer wieder so. Ich bin unsympathisch manchmal, ich bin ein Arschloch manchmal, ich bin, ich mag das Wort nicht, aber ich verwende es jetzt trotzdem, zickig. Ich bin patzig manchmal, das bin ich alles und das ist ja völlig normal. Also
Das ist voll der gute Punkt, weil das, was mir halt letzte Woche so, also was mir so zum ersten Mal so wiederkam, dass halt Leute meinten irgendwie, ja, aber das hast du so impulsiv gepostet, da ging es um eine andere Sache, es war so unsympathisch irgendwie von dir, normal bist du so sympathisch. Und diesmal, und dann habe ich gedacht, ja, aber das gehört ja auch dazu, Stelle, ich bin ja kein Engel. Also ich bin ja kein...
Aber vielleicht ist das auch was du vielleicht jetzt mehr lernst, vielleicht auch an dir, also dass du dich ja jetzt, die Tatsache, dass du das jetzt auch nach außen trägst und auch mal dir erlaubst, impulsiver zu sein und auch mal härter in deinem Ton zu sein, natürlich wird das Menschen auch irritieren. Also in meinem Umfeld hat es ja auch angefangen, mega zu irritieren. Also ich habe das ja früher auf Social Media, war ich ja auch viel sanfter und viel lieber und, keine Ahnung, mehr Hakuna Matata-mäßig unterwegs. Und wie ich noch sehr, sehr viel Yoga gemacht habe, habe ich mir auch gedacht, so ja, ich kann das alles vereinen und ich kann immer alles lösen und sehr konfliktfrei. Und ich habe auch eine extreme Konfliktangst immer gehabt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das dann halt angefangen habe, auch wirklich zu üben und wirklich so diese Reibung dann noch zu erzeugen und dann drin zu marinieren in dem, was das macht, weil das hinterlässt ja auch ein bisschen Chaos. Und man kann ja auch nicht sehr hart im Ton sein und erwarten, dass das halt Leute nicht irgendwo Reibung erzeugt und Wellen schlägt. Und das irritiert Leute. Und das sagt aber eben auch sehr, sehr viel über die Menschen aus, weil sie dich halt als die liebe, nicht impulsive Hanna, die wahrscheinlich auch nur Regenbogen kackt, irgendwo eingeordnet haben. Und dass die Hanna aber auch eine harte, eine vielleicht schroffe
Absolut.
Art hat, wo sie auch ganz klar sagt, was sie will und was sie nicht will. Ja. Das ist für die Leute dann so, wow. Ja. Und dann ist aber auch die Frage, wieso wollen sie eine Hanna, die keine Grenzen hat.
Die Frage ist auch immer, was ist authentisch? Weil am Ende ist immer authentisch das, was dich ausmacht und dass du das alles zeigst. Und so oft sagen mir Leute, du bist so authentisch. Sag ich, ja, aber nur, weil ich Beauty-Produkte auch mal negativ bewerte. Also das ist, ja, mache ich total gerne und das machen auch wenige. Aber wie du sagst, ich bin auch manchmal so eine Zicke. Also wirklich, also wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich hangry bin oder wenn ich irgendwie, weißt du, so meine Tage habe, PMS, so. Aber gehört halt irgendwie trotzdem so voll dazu. Würdest du denn, mir ist die Frage neulich selber in einem Interview gestellt worden und ich habe wirklich gedacht, okay, interessante Frage. Würdest du denn heute noch jemandem raten, bei Instagram anzufangen, Influencerin, Influencer zu werden, da zu starten? Siehst du da gerade noch Space?
Klar, also warum nicht?
Ja, ich habe auch gesagt, also ich glaube, das ist, wenn du so individuell und weißt du, wenn jeder bringt ja sein eigenes da irgendwie so mit rein.
Und ich entdecke jeden Tag noch Accounts, die mich interessieren. Und ich glaube, jetzt gerade in der Zeit, wo so Mikro-Accounts fast schon interessanter sind als so Riesen-Accounts, glaube ich, ist auch die Luft wieder da. Weil es jetzt eben nicht mehr darum geht, 1 Million FollowerInnen zu haben, sondern auch viele nischige Accounts. Und ich merke, dass ich interagiere viel mehr mit nischigen Accounts. Ich hole mir da sehr viel, weil es eben nicht so massig irgendwie ist. Und ich glaube, auch für Brands ist es voll interessant,
ja, voll.
Werbung dort zu platzieren, Produkte dort zu platzieren. Also ja, und also ich denke mir auch, es kommt auch immer darauf an, was man will. Das ist wie, keine Ahnung, Aktien. Man kann immer Aktien kaufen. Es ist die Frage, ob man Geld damit verdienen will oder nicht. Und dann kauft man halt die Aktie oder die Aktie. Und genauso halt mit Instagram. Wenn man jetzt, keine Ahnung, in einem halben Jahr stinkreich werden möchte oder mega erfolgreich, ist vielleicht Instagram nicht das Richtige. Aber wenn man es einfach so starten möchte, wieso nicht? Ja. Also.
Danke an meinen Werbepartner Illumi für den Support dieser schönen Podcast-Episode. Ja, es gibt News bei Illumi. Die Happy Mood Kapseln sind gelandet und bei mir schon im Einsatz. Ich werde auf jeden Fall berichten. Bei mir passt es gerade perfekt. So ein bisschen Happy Mood kann ich gerade wirklich nicht Nein sagen. Die Happy Mood Kapseln sollen nämlich mehr Glücksgefühl, mehr Lebensfreude und auch Wohlbefinden in den Alltag bringen. Ich meine, wer braucht das gerade nicht? Durch natürliche Serotonin-Vorstufen wie L-Tryptophan und 5-HTP aus Griffonia, einem ausgewählten Wirkstoffextrakt aus Ashwagandha und Rosenwurz, sowie einem natürlichen Vitamin-B-Komplex, Magnesium und Folsäure, soll Stress minimiert und starke Nerven aktiviert werden. Habt ihr Lust drauf oder interessieren euch andere Produkte, zum Beispiel die Illumi Immunkur oder die Sleep-Kapseln für einen erholsameren Schlaf? Wir haben auf jeden Fall ein Goodie für euch. Mit dem Code HANNA15 gibt es bis Ende Juni 2021 15% auf jedes Illumi-Produkt auf illumi.de. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken von Illumi.
Ich empfinde dich als sehr körperoffen, als sehr, du bist im Bikini zu sehen, du bist in Unterwäsche zu sehen, habe ich super schöne Labels schon entdeckt durch dich. Ja, die haben dann immer nicht so die große Busenauswahl, ja. Oft diese ganzen kleinen Triangel.
Für einen Hauch von Busen.
Ja, aber ja, ich würde es gerne tragen. Aber ich sag mal, es sind super, also inspirierst mich da total und du hast immer, wie du schon sagst, du suchst ja auch so schöne kleine Labels raus. Und du hattest neulich auch dieses Foto gepostet, wo du, ich sage jetzt mal, einen vermeintlich sehr runden Bauch gezeigt hast. Und natürlich hat man zuerst gedacht, du bist schwanger. Du hast extra nochmal drunter geschrieben, so, das ist jetzt keine Schwangerschaftsankündigung. Ja. Dein Foto hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich mir gedacht habe, Mai, selbst wenn das ja auch ein Fettbauch wäre, ne? Also wenn das jetzt auch ein Schwabbelbauch wäre, ein weicher Bauch wäre. Es ist ja nur ein Bauch. Also nur in unserer Gesellschaft wird da die Disziplin rein multipliziert, ne? Oder die Stärke oder die Schwäche. Und ich habe dieses Foto gesehen und habe mir gedacht, okay, krass, du hast auch geschrieben, dass du sehr viel zusammenhältst und sehr viel den Bauch anspannst, kriegst sehr viel Komplimente für deinen super straffen Bauch, wo man auch die Bauchmuskeln sieht. Eine Sache, die bei mir noch nie so war das anatomisch not gonna happen. Also selbst Fitnesstrainer sagen oft, es gibt 8 von 10 Personen werden kein Sixpack kriegen, auch wenn sie ganz viel trainieren. Und mein Bauch war immer schon so, wie er war. Und das ist, ich bin da sehr lange mit mir im Krieg gewesen. So, wie hast du das denn? War das bei dir immer so, dass du so happy und strong in deinem Körper irgendwie warst? Oder war das auch so ein Prozess? Oder findest du, dass der nie zu Ende sein wird?
Also ich glaube, das ist ein ongoing process. Also natürlich, man muss vorausschicken, als enorm schöne Frau, die in sehr vielerlei Hinsicht, also bis auf meine Körpergröße entspreche ich fast jeder Norm, die so gesellschaftlich auferlegt wurde und von einer Industrie bestimmt wurde. Aber selbst da natürlich ist es immer wieder ein Ding. Und das Lustige ist auch zum Beispiel, viele Dinge waren für mich nie ein Problem, bis sie andere kommentiert haben. Das ist das, also das ist bei vielerlei Hinsicht, zum Beispiel meine Körpergröße war nie ein Problem für mich. Das war einfach immer okay und ich war halt klein und das war so, ja, irgendwie, ich fand das auch irgendwie gut. Und dann hat mal ein Junge in der Schule angefangen, mich Standgebläse zu nennen und das war dann so ein ongoing Ding und da war es dann so zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich so war, okay, meine Größe ist ein Thema für andere Leute und das irgendwie fällt anderen auf und die kommentieren das. Und auch jetzt tatsächlich, wenn ich Leute zum Beispiel treffe, ich habe mir dich viel größer vorgestellt. Und das ist immer wieder ein Thema und das ist total interessant. Und ich habe mich dann vor ein paar Monaten mal echt dabei ertappt, wo ich mir gedacht habe, so, boah, es wäre schon cool, ein bisschen größer zu sein. Und war ich so, Mädi, du bist jetzt fast 32 und wird das jetzt ein Thema für dich? Und das ist total lustig, weil es halt nie ein Thema war. Und da merkt man schon, da kann man noch so gefestigt sein, da merkt man schon, was andere Leute mit einem machen auch und was die Gesellschaft mit einem macht, selbst als enorm schöne Frau. Und auch diese Dinge mit dem Bauch zum Beispiel, das war auch kein Problem für mich. Das war so, das war kein Problem für mich. Es war für mich ganz normal, dass ich meinen Bauch halt anspanne. Und ich habe auch von Natur aus einfach einen definierten Bauch. Ich hatte das schon als Kind. Ich habe letztens ein Kinderfoto gepostet und da hat jemand App-Goals dazu geschrieben. Und ich war so, ein bisschen... und ich war halt...
eigentlich irgendwie...
ja, ein bisschen...
All the feelings.
Bisschen deplatziert. Und das war einfach normal. Und dann bin ich halt mit diesen extremen Regelschmerzen, die ich seit Jahren habe, eben zu meiner Physio gegangen, die dann angefangen hat, den Beckenboden zu bearbeiten und gesagt hat, du, das ist wie Stahl da drin. Also das ist einfach alles viel zu fest. Und du musst jetzt echt mal locker lassen und du musst jetzt echt mal ein bisschen Hängebauchschwein-mäßig herumrennen. Also so habe ich es dann benannt, weil ich liebe Hängebauchschweine.
Ja.
Und das ist jetzt so das Tier, das ich mir vorstelle immer.
Ja.
Und das ist wirklich... etwas, was mir gar nicht aufgefallen ist. Und dann haben wir nachdem ich angefangen habe, meinen Bauch einfach mal wirklich lockerer zu lassen. Mir passen jetzt halt echt fast keine Hosen mehr. Also ich habe mit Ach und Krach diese Hose heute anziehen können, die mir sonst immer gut gepasst hat. Ich habe aber inzwischen auch keine Waage mehr. Also es kann auch sein, dass ich jetzt einfach auch ein bisschen mehr wiege und so. Aber long story short, ich glaube, ganz viele Dinge sind so internalisiert. Und ich habe, glaube ich, auch viel mehr mit mir rumzutragen, auch was mein Äußeres betrifft. Oder merke das erst jetzt in den letzten Jahren viel mehr, als ich das so in einer unbeschwerteren Zeit irgendwie vielleicht gehabt hätte. Und da macht sich ja die Öffentlichkeit viel mit einem, weil man viel auf Fotos ist, weil man viel auf Videos ist. Man sieht sich ja viel mehr. Ich kann mich erinnern, ich war mal als Kind irgendwo beim Radio durfte ich was sagen und dann habe ich meine Stimme zum ersten Mal so aufgenommen gehört und ich fand meine Stimme total schrecklich und ich meine, heute liebe ich meine Stimme, aber ich fand das so komisch und jetzt denke ich mir, das war so der erste Moment, wo ich mich zum ersten Mal so extern irgendwo gesehen oder gehört habe und jetzt gehört das so zu meinem Beruf und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich nicht so oft damit konfrontiert wäre, wie ich ausschaue und was ich mache und was ich sage und das kommt ja, da kommen wir wieder so zu dem, was ich vorher gesagt habe, so die Selbstzuschreibung und die Fremdzuschreibung, das ist immer so, also die treffen immer aufeinander und da passieren dann halt sehr viele spannende Dinge.
Ja, total. Also du hast ja auch so ähnliche Haare wie ich. Also wir haben ja beide sehr, sehr dicke Haare und das war zum Beispiel bei mir als Kind ein wahnsinniges, furchtbares Thema. Das Haare waschen war ein ja, du nix.
Ja,
also Haare waschen war bei mir mit Tränen und ich habe meine Mama gehasst, ich habe meine Oma gehasst, es wurde an mir herumgerissen.
Bürsten,
damals hat keiner eine Spülung verwendet. Ne? Ja. Nur diesen, also geht natürlich heute auch nicht. Heute gibt es die ganzen Tangle-Teasers und Cosens. Ich habe ja auch noch eine super krasse Naturwelle. Und wenn du da nicht gleich im nassen Haar, auch wenn es immer heißt, nasses Haar nicht kämmen, wenn du da nicht im nassen Haar durchgehst, forget it. Heute habe ich mein Regime. Damals hatte man auch keine coolen Frisuren irgendwie für Kinder. Und ich hatte immer nur diesen Tannenbaum auf dem Kopf.
Same, ja.
Ja, unten einfach gerade abgeschnitten oder dann irgendwann so später diesen Fransenschnitt, der auch nicht ideal ist dafür. Nein. So und einfach nur trocken geföhnt, dann sind natürlich meine Naturwelle aufgesprungen und ich hatte den Tannenbaum am Kopf.
Und Frizz und so. Alles drum und dran, oder?
Ja, Frizz ohne Ende und alles, ich war immer super traurig als Kind, dass die ganzen Haarclips, die anderen benutzen, bei mir nicht gehalten haben.
Sofort wieder aufspringen, ja.
Ja, genau, oder auch diese ganzen, das Einzige, was ging, kannst du dich noch erinnern, es gab mal so, es kommt jetzt wieder, so ein Instagram-Trend. Es gab noch mal dieses Haarband, wo so ein Haarband, so ein Loch in der Mitte, wo so ein Draht war, wo man die Haare dann so eingedreht hat.
Schon,
und dann so als ich glaube, das hole ich mir wieder, ich finde es richtig geil. Und früher war das ganz schlimm und auch alle haben mir in die Haare gefasst und immer gesagt, wow, hat dieses Kind für geile Haare. Und jetzt ist es natürlich mein Markenzeichen. Ich liebe meine Haare und ich bin mega stolz drauf. Ja. Und umgekehrt war es beim Busen, weil immer damals mit 14 schon alle so kommentiert haben, mit den großen Depp und die Riesenäuter und was ich alles gehört habe. So. Und heute, weil ich auch ein längeres Gespräch mit meinem Schönheitschirurgen hatte, zu dem ich ja botoxmäßig gehe und der irgendwie meinte, du, also wir können das alles machen, aber wart erst mal 10 Jahre ab. Ich mag nicht in einen gesunden Busen reinschneiden. Ja. So. Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn der das jetzt irgendwie so sieht, versuch mal Frieden damit zu finden. Und jetzt habe ich das gefunden und feiere es total. Aber es ist halt alles so, es ist immer so ein, ist schon im Prozess so.
Total. Bei mir war das zum Beispiel auch mit meinen Lippen. Ich habe ganz volle Lippen
der Welt.
Ich wurde immer Schlauchboot genannt in der Schule. Und also ganz viel verarscht deswegen, wegen den vollen Lippen. Und ich meine, das ist ja eigentlich, also jetzt denkt man sich, die meisten lassen sich da Hyaluron reinspritzen und was auch immer, damit sie so Lippen haben.
Absolut.
Und auch die Dermatologin, zu der ich gehe, sagt auch, so, wunderschöne Lippen. Und die macht das halt auch als Eingriff bei anderen Leuten. Und es ist schon absurd, wie man für Dinge, die man vielleicht gehänselt wurde, die dann, und aber auch eben dann umgekehrt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass für viele zum Beispiel als Jugendliche ein großer Busen vielleicht was Ansprechendes war und dann hat man aber zum Beispiel auch Rückenprobleme oder findet eben keine BHs und wird einfach
oder keine Kleidung. Also weil ich habe natürlich als Teenie, also heute nicht mehr, aber ich habe natürlich bei H&M und Zara eingekauft und Zara schneidet für eher zierlichere Spanierinnen so. Also klar, das war früher noch viel extremer, aber gut, da hat da siehst du die ganzen Sommerkleider, die bis zum Arsch ausgeschnitten sind und denkt man nur so, wo soll der BH hin?
Ja. So, also. Ja, oder wie, wir haben ja gestern irgendwie drüber geredet, wir waren gestern gemeinsam, haben einen Nachmittag gemeinsam verbracht, über Taschen Crossbody tragen. Ja. Das war mir zum Beispiel ganz neu, dass du gesagt, du kannst ein gewisses Taschenmodell nicht Crossbody tragen wegen des Busens. Genau. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, weil mir sind alle Taschen immer viel zu lang Crossbody und ich muss mir da extra Löcher ran machen, dass ich sie kurz genug tragen kann. Also es ist interessant, weil man vieles nicht am Schirm hat. Und genau, ich meine, also damit bin ich auch bei Dare D die ganze Zeit konfrontiert mit Bedürfnissen von verschiedenen Körpern, von verschiedenen Frauen. Und das ist halt ein Kleid, das ist auch echt schwierig ist teilweise, dass das halt allen passt. Und dass man sich da richtig bemühen muss, um ein bisschen mehr zu machen als die meisten anderen Brands.
Aber wie gehst du da ran? Also versuchst du, ihr habt ja wahnsinnig viele Größen. Also du gehst ja auch nicht mit, du machst ja auch keine Konfektionsgrößen bei Daria D, sondern du forderst ja oder du bittest die Kunden, sich zu messen sozusagen. Ich habe das gemacht, das hat super gut funktioniert. Dann kann es ja auch einmal tauschen, wenn es wirklich gar nicht geht, sage ich. Und irgendwann weiß man dann, glaube ich, bei Daria D ohnehin, welche Größe man irgendwie hat. Also ich.
Ja, so. Also erstmal ist es ein Prozess, weil wir haben 2017 gestartet und da muss man erstmal das eigene Sizing und auch die Konsistenz finden. Wir arbeiten mit einer sehr guten Schnittzeichnerin, aber auch die hat konventionell gelernt. Das heißt, die weiß auch nicht, wie man größere Größen schneidet. Das lernt man an einer normalen Schule oder hat man bisher nicht gelernt. Da lernt man halt die Standardgrößen, die ja viel zu verschlankt sind, also die gar nicht die Mitte darstellen. Wenn man sich anschaut, so bei einem, weiß nicht, was gibt es denn bei einem Zara, so wahrscheinlich 34 bis 42
Max,
oder so, weiß
Max
ich nicht.
Oft sind es, also 42, glaube ich, das allergrößte.
Ja. Und wenn man sich bedenkt, da sollte dann idealerweise so 38 die Mitte sein, das ist total schlank. Also mit einer 38 ist man richtig schlank. Und dass diese vermeintliche Mitte einfach gar keine Mitte ist, sondern das so runter verschlankt wurde, das muss man halt erst auch lernen. Und auch wenn man eine Brand startet. Und wir haben dann immer gesagt, okay, wir schieben es eine Größe runter. Das heißt, bei uns sollte jede Kundin standardmäßig eine Größe weniger tragen als bei anderen Labels, um so ein bisschen eine realistische Mitte darzustellen. Und das ist natürlich total schwierig, weil wenn man bedenkt, dass ein Kleid, das einer androgynen, vielleicht auch sehr kleinen Frau mit einer Größe XXS zum Beispiel passen soll, dass der Schnitt, das Pattern auch einer Frau passen soll, die zum Beispiel eine L trägt oder eine XL mit einem großen Busen, mit einem ganz anderen Unterbrustumfang und so weiter und so fort. Da kommt man dann schon auch an seine Grenzen. Und was wir jetzt zum Beispiel machen, ist, dass wir ab einer gewissen Größe andere Sprünge machen. Weil normalerweise sind Kleidungsstücke einfach raufskaliert. Also zum Beispiel bei einem Kleid kommen dann einfach 2 Zentimeter in Länge und Breite dazu. Und das geht ja auch nicht, weil zum Beispiel es gibt ja auch 1,60 große Frauen mit S, die ein Kleid tragen wollen und 1,80 große Frauen. Das heißt, was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir bei XXS und XS eher kürzer die Sachen machen, weil das tendenziell eher kleinere Kundinnen sind bei uns, die das kaufen. Und dann zum Beispiel von XS auf S ist der Sprung in der Länge etwas größer, also gerade bei den Kleidern, dass die halt bei einer 1,80 großen Frau nicht nur den Po bedecken. Und was wir aber auch machen, ist eben zum Beispiel ab L einen ganz anderen Schnitt zu zeichnen. Also der hat dann beim Busen nicht nur mehr Raum, sondern auch eine andere Falz, sondern andere Nähte.
Aber es muss ja einfach so sein, wenn du mit einer Schneiderin sprichst. Ich weiß, dass meine Schwester hat auch Modedesign studiert. Die sagt immer, das wünschen sich so viele Kunden, ne, dass du es einfach noch umskalierst und einfach, dass dann, weiß nicht, bis XXXXL geht. Aber das ist ja eine ganz andere Körperform und dann brauchst du auch andere. Es kann man nicht. Es
total. Und das ist halt auch ein Lernprozess. Also wir haben von Anfang an XXS bis XXXL angeboten. Das sind 8 Größen. Aber das heißt noch lange nicht, dass das allen passt. Und wir lernen mit jedem Badge und mit jedem Drop und mit jeder Kollektion einfach dazu, wie wir es machen, wie wir es besser machen können. Wir versuchen neue Ideen auszudenken. Zum Beispiel bei den Hosen, die wir hatten, haben wir zum Beispiel als Größe nur den Bundumfang dazu genommen. Das war aber dann auch nicht so einfach. Und wir versuchen halt so ein bisschen schon am Klassischen zu bleiben, damit die Kundinnen auch verstehen, wie sie es machen können, aber auch eine Alternative zu bieten. Und das ist einfach ein Lernprozess.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Lernprozess von beiden Seiten. Ich lese immer mal wieder ja auch Kundinnen, die damit nicht so gut klarkommen bei euch. Ihr postet das ja auch ganz bewusst und sagt dann aber auch, und das finde ich ganz wichtig zu betonen, deswegen möchte ich sagen, dass es ja, ihr euch so bewusst dagegen entschieden habt, zu sagen, es ist 34, 36, 38. Ihr habt euch so bewusst dafür entschieden, auch in eurem Webshop verschiedene Körper zu zeigen und auch dazu zu schreiben, euer Model heißt, trägt Größe, weißt du, XY und ist so und so groß. Und dann kann man relativ gut so, und ihr habt einen fantastischen Kundenservice. Ich habe als ich die Hose bestellt habe, meinte ich irgendwie, du, ich komme damit irgendwie nicht klar, könnt ihr mir irgendwie helfen? Das war überhaupt kein Problem. So. Also am Ende muss man vielleicht auch ein bisschen fragen und weißt du, sich mit euch dann auch Austausch irgendwie gehen. Ich finde es aber in erster Linie so wahnsinnig wichtig, dass ihr diesen Schritt geht und dass es ja weggeht von diesem, weißt du, ich bin diese 36, ich bin die 38 und ich meine, irgendwo, ihr seid halt auch ein super cooles, junges Label und ihr wächst ja auch. Also wie lange gibt es euch jetzt schon und wie viel habt ihr jetzt schon gelernt in der Zeit? Und wahrscheinlich sitzt ihr jetzt schon wieder an den nächsten Sachen dran und es fließt schon wieder irgendwas Neues ein.
Total. Das ist ja auch die große Möglichkeit. Dadurch, dass wir ein junges, recht kleines Team sind, dass wir sehr flache Hierarchien haben können, ist es ja voll das Spielfeld und wir können voll viele Dinge ausprobieren. Und viel bedarf halt wirklich eines Dialogs, wie du schon sagst. Man muss einfach dann mehr reden darüber und das kann man halt auch nur bis zu einer gewissen Größe machen. Also das ist eh klar, dass ein H&M oder ein Zara nicht One-on-One-Gespräche mit Kundinnen führen können und ihnen beraten können. Und wir haben auch ein sehr beratungsintensives Produkt aber auch. Wir verwenden keine Synthetik. Das heißt, das Produkt verhält sich anders. Und wir haben jetzt zum Beispiel eine Thematik mit Abweichungen von den Maßen, also dass mal ein Kleidungsstück auch mal ein paar Zentimeter zu wenig oder zu viel hat. Und da versuchen wir auch immer wieder zu erklären, naja, wenn da 50% Polyester drin ist oder Nylon oder Spandex oder was auch immer, dann bleibt das gleich nach dem Waschen, nach ein paar Jahren, das verhält sich gleich. Aber eine Naturfaser wird immer leben. Die wird beim Schneiden, beim Vernähen, beim Tragen, beim Waschen, mit der Wärme, die wird sich immer verändern. Und das ist was, was wir Kundinnen dann versuchen auch zu erklären, weil es viele gibt, die dann nachmessen, sagen, das ist 3 Zentimeter off von dem Size-Chart. Ich will eine gratis Retour haben. Und das sind dann Kosten, die wir übernehmen müssen. Und da müssen wir dann auch abwägen, okay, ist das jetzt was, was uns gut tut? Also bieten wir den Kundinnen damit extra was an, dass wir genaue Maße ihnen geben? Oder schneiden wir uns damit auch ins eigene Fleisch und knallen wir vielleicht einfach nur das so hin, wie es ist, sagen, es gibt diese Größen und wenn es dir nicht passt, dann bist du selber schuld. Das wollen wir ja auch nicht. Nee, und das schon. Ist halt so ein mega, eine Gratwanderung. So auch, was bietet man an, was also, macht man und wo ist es dann vielleicht auch manchmal kleiner Finger, ganze Hand. Und das ist halt als Unternehmerin eine echte Gratwanderung, die ich immer gehe und wo auch viele harte Entscheidungen und Kompromisse zu treffen sind. Aber ich habe im Großen und Ganzen.
Genau, ich wollte gerade sagen, ihr habt ja dafür so viel innovative alleine, wie, was du für Models dir auswählst, weißt du, was du eben für Materialien irgendwie hast und weißt du, am Ende ist es ja, Mai kann man auch nicht immer jeden irgendwie happy machen. Mir würde jetzt noch interessieren, was dein absolutes Lieblings-Daria-D-Teil ist, was du jetzt sagst, wenn jemand das erste Mal bestellt, weißt du, es ist dein Liebling, das wäre vielleicht, wenn man die Marke jetzt noch nicht kennt, so eine Empfehlung.
Mein All-Time-Favorite ist sicher der Bertha-Pulli in Ecru. Ich liebe den Schnitt. Ich finde, der passt wirklich jeden. Jeder Mensch kann den tragen und das passt. Man kann den total gut kombinieren. Das ist, glaube ich, mein All-Time-Favorite. Und ein anderer Favorite ist sicher aus der neuen Kollektion, mein absoluter Favorite ist das schwarze Daria Wrap Dress. Das habe ich auch Daria bestellt.
Ich bin richtig happy, dass es wartet bei meiner Mama zu Hause.
Ja, also das liebe ich einfach.
Ja.
Das ist das Wickelkleid, das ich immer gesucht habe. Und dann haben wir es einfach selber gemacht, weil ich es nicht gefunden habe. Und ja, und wir haben halt so All-Time-Favorites, wie zum Beispiel diese Isla-Kombo. Das ist für mich einfach so was Zeitloses. Das habe ich immer auf Reisen dabei. Das ziehe ich immer an, wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Das ist halt so eine Kombi aus einem Top und einer Hose. Schaut super aber aus wie ein Jumpsuit, wenn man es anhat. Schaut super schön aus mit so Riemchen-Heels und kann man mit Schmuck super gut kombinieren. Also ich glaube, das sind so meine Favorites. Ich trage auch das Leinen-Shirt jetzt, wenn es wärmer ist. Oder habe jetzt, wie ich in Portugal war, das habe ich die ganze Zeit getragen.
Das was ist schön cool angenehm ist. Und luftig ist jetzt.
Genau, und man kann super cool in die Jeans stecken und so Oversize tragen, aber auch über einen Bikini drüber und
super gut.
Genau.
Kannst du denn schon verraten, was jetzt noch so demnächst irgendwie kommt? Werdet ihr euch irgendwann so an das perfekte weiße T-Shirt irgendwie ranwagen? Das
wäre wieso wollen alle? Es ist so lustig.
Ja, ich alle kann dir sagen, warum.
Also auch unsere Textilagentur, unsere Partner dort, der sagt auch die ganze Zeit, macht doch T-Shirts und so. Mein Geschäftspartner will auch, dass ich T-Shirts mache. Ich finde, es gibt die T-Shirts schon. Meine favorite weißen T-Shirts sind von Closed und von Armed Angels. Und ich finde, die gibt es schon. Und ich will nichts machen, was es schon gibt, meiner Meinung nach.
Ich finde die von Armed Angels auch ganz gut. Die sind mir zu körpernah. Also mir sind,
ich bestelle eben immer größer.
Ah, ja. Okay, vielleicht muss ich dann einfach größer bestellen. Genau. Ja, ich habe
also die von Closed sind zum Beispiel schon oversized geschnitten.
Ja, die von Closed sind auch ganz gut. Die hatte ich lange nicht mehr.
Die
sind
richtig geil. Und die haben so richtig auch eine Baumwollqualität, die ist wow. Also ich würde echt gerne mal wissen, welche Baumwolle die genau verwenden. Ja. Die ist sicher sehr lang, stapelig und die haben ein paar und die sind nach dem Waschen auch noch top. Und das ist auch Biobaumwolle, 100%. Also die sind zwar etwas teurer, aber die kann ich sehr empfehlen. Das sind meine absoluten Lieblingsshirts.
Also erstmal keine Daria-D-T-Shirts.
Erstmal keine Daria-D-Plain-T-Shirts. Wir machen jetzt wieder sehr viel Strick im Herbst. Dadurch, dass wir keine tierischen Produkte verwenden, keine Wolle und so, sind wir recht limitiert bei den Winterkollektionen. Da ist es immer schwieriger. Mhm. Für die Sommersachen fallen mir immer 1000 Sachen ein und da sind wir auch sehr flexibel. Mhm. Aber das Design ist etwas limitiert durch die Materialauswahl im Winter. Und da kommen aber viele Stricksets auch wieder. Also das Cosima-Set machen wir in ganz vielen Farben. Es wird auch eine Fliederfarbe kommen.
Sehr gut.
Für dich.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Und auch neue, wir haben ein paar neue Ripp-Strickteile für den Winter. Schön. Genau. Wir wollten eine Jacke machen, einen Mantel, haben es dann aber gelassen, weil der einfach zu teuer geworden wäre. Der hätte dann fast 200 Euro für die Kundin gekostet. Und da haben wir auch gesagt, okay, das ist kein Segment, in das wir uns jetzt vorerst begeben wollen. Wir wollen jetzt nicht in dieses luxuriösere Segment gehen.
Ja.
Also ich kaufe das auch, weil ich es mir leisten kann. Wir sind natürlich von den Preisen so, dass wir wissen, dass 200 Euro ein Haufen Geld ist für sehr, sehr viele Menschen. Deswegen wollen wir das jetzt aktuell nicht machen. Und wir wollen auch aufpassen, dass wir nicht zu teuer einfach werden. Und wir müssen eher an vielen Stellen unsere Preiskalkulation ein bisschen adaptieren. Und manche Sachen sind auch teurer geworden. Also die Strickpullis sind jetzt, glaube ich, 5 oder 10 Euro teurer geworden. Die kosten jetzt 99 und nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob sie 90 oder 95 früher gekostet haben, aber ein paar Teile haben wir halt adaptieren müssen.
Okay. Ich wäre nicht Hannah Schumi, wenn ich dich jetzt nicht noch ganz kurz zu deinen Beauty-Favorites fragen würde. Gibt es denn irgendwas, was du gerade, also wir tauschen uns ja so auch immer ganz gerne über Beauty aus, du hast immer super gute Beauty-Sachen am Start.
Das freut mich voll, dass du das sagst.
Ja.
Das ist
ein volles
Kompliment von dir.
Ja, aber der Markt ist so groß. Also du hast mir jetzt gerade so Eyeliners, was so Eyeshadow-Sticks empfohlen. Habe ich noch nie mir angeschaut. So.
Was also ist ich habe eine Liste gemacht.
Ja,
also eins, was ich aufgeschrieben habe, das war das, worüber wir geredet haben, ist eben dieses von Jenny Dardens Retinol Reform. Also ich finde die Frau cool und die Unternehmerin, die das macht. Und ich habe eine Probe von diesem Retinol. Das ist ein Serum, oder?
Genau, oder, es ist ein Serum. Also ich wollte gerade sagen, das ist Skincare, falls das jetzt jemand nicht kennt, kriegt man an den einschlägigen Adressen sozusagen. Ja. Und sie wohnt ja in, ich glaube, L.A. Da hat sie also eine medizinische Kosmetikausbildung gemacht. Und irgendwann hat sie sich dann, glaube ich, gedacht, also ich habe so einen Film über sie gesehen und hat sich dann gedacht, so, ich mache mich jetzt selbstständig und ich bringe jetzt meine Produkte raus und das ist, muss irgendwie noch mehr meine Handschrift irgendwie tragen. Und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das kein richtiges Retinol, sondern eine Retinol-Nachbildung. Retinol kann wahnsinnig hautschälend und wahnsinnig hautreizend sein. Ich hatte schon eine Retinol-Hautreizung, das war furchtbar, es hat ewig gedauert. Ich werde mir das nochmal genauer anschauen, aber du bist hooked.
Ich bin total hooked. Also dieses Retinol Reform, sie hat auch ein Texture Reform. Ich glaube, da verwendet man so das eine oder das andere, also beide zusammen wäre jetzt nicht so sinnvoll. Dieses Texture Reform hat auch voll viele Preise gewonnen und keine Ahnung was. Ich habe von beiden eine Probe gehabt, ich fand beides geil, aber bin bei dem Retinol Reform hängen geblieben. Habe auch einen Cleanser von ihr, den ich sehr geil finde, das ist so ein Serum Cleanser, der bringt bei mir auch alles runter. Den mag ich sehr, sehr gern und so eine ölfreie Tagescreme, die mattiert mir manchmal ein bisschen zu viel, weil ich bin auch wie du nicht so der Fan von mattierenden Produkten, aber sie ist wirklich leicht und ich kann sie auch manchmal dazu mischen und finde sie ganz geil.
Du bist Fan, ich schaue mir das an.
Ich bin mega Fan. Was ich auch mega Fan bin, wo du auch mega Fan bist, ist halt seit Jahren der Josh Rosebrook Toner. Auch, also vor allem auch wegen, wie er zerstäubt, weil das ist meiner Meinung nach das größte Problem bei Tonern, dass selbst wenn das Produkt an sich gut ist, wenn das nicht gut fein genug zerstäubt, kriege ich einen Anfall.
Ja, absolut.
Und dann auch noch aus der Kategorie Pflege wäre, ich habe jetzt ausprobiert ein paar Wochen lang von Ren diese Brightening Dark Eye Circle Cream. Die finde ich von der Textur sehr angenehm. Ja. Also bei mir sitzt ja auch vieles in den Fältchen oder ist zu reichhaltig. Ja. Und die finde ich ist von der Textur, wie sie einzieht, wie sie sich einarbeiten lässt, voll gut. Also die mache ich sehr gern. Ich habe jetzt auch noch drei Sachen für dekorativ mitgenommen.
Make-up.
Okay.
Make-up.
Wobei das eine ist ein Parfum. Und ja. Das ist so lustig, weil ich habe mir gedacht, ich nehme das auf die Liste, weil ich wurde jetzt von einer Frau, der ich einen Pulli verkauft habe, gefragt, woher das Parfum ist. Und ich werde eigentlich immer gefragt, woher dieses Parfum ist.
Mhm, was ist es? Wir wollen es jetzt wissen.
Und das ist so lustig, weil ich mag Rosengeruch eigentlich gar nicht.
Ja, ich hasse es, ja.
Und es ist ein Duft mit Rose. Es heißt Silent Rose. Ist von Mila Harris.
Ah, ja.
Und ich bin in Wien in den Staudigl gegangen. Das ist eine Naturparfümerie. Und habe das gerochen und habe gefragt, was riecht hier so? Und dann sagt sie, ja, das ist das Parfum. Das habe ich vor Ihnen einer Kundin aufgesprüht. Ich habe das gerochen. Ich bin nach Hause gefahren. Ich habe den ganzen Nachmittag an meinem Handgelenk gerochen. Das ist irgendwie das Typische. Bin zurückgefahren und habe es gekauft. Ja. Und lustigerweise, also ich mag das total gern. Ich mag sonst eher so Moschus und eher so Narciso Rodriguez ist so mein Go-To-Duft gewesen, genau. Und das ist aber ein Duft.
Aha, okay, muss ich mir anschauen, weil ich mag Rose gar nicht.
Ja,
also,
ich eigentlich auch
aber nicht. Aber Mila Harris macht super schöne Sachen. Mhm. Also super, super schöne Düfte.
Kriegt man halt, glaube ich, nur in diesen riesen 100 Milliliter Dingern.
Ja, ja, das sind echt riesen Flakons.
Aber
gut, man kann ja jetzt Bestaudigl. Wer in Wien
genau, die haben eine ziemlich gute Auswahl.
Ich glaube, in Deutschland gibt es auch einige Parfümerien, ja, die haben.
Mhm. Genau. Dann einen Cream Blush, weil ich weiß nicht, ob das viele jetzt im Frühling ganz geil finden.
Ja.
Das ist der von Honest Beauty. Den finde ich eigentlich ziemlich gut. Den verwende ich auch oft auf den Lippen. Wobei ich die von Trini London auch sehr geil finde. Habe ich heute aufgetragen.
Ich habe extra den Lidschatten von Trini London heute für dich drauf.
Weil wir gestern darüber geredet haben. Aber den von Honest Beauty finde ich, so, weil preis-leistungsmäßig finde ich den ganz gut. Den habe ich in Rose Pink. Mhm. Also finde ich, ist ein ganz guter Ton. Mhm. Die anderen sind mir meistens zu hell für meine Complexion. Und dann habe ich noch mitgenommen, weil wir auch gestern drüber geredet haben, von Trini auch diese, also ich habe die BFF Cream und das BFF Serum und da finde ich die Textur und das Finish von beiden sehr geil. Also das eine ist ja nur so ein eher Perfekter, so eine Art
Perfekter Primer
irgendwie, mische ich aber voll gern dazu zu meinen anderen Foundations und die Stress BFF Foundation, die habe ich jetzt leider in einem zu hellen Ton, mische sie aber mit ein paar dünkleren auch zusammen und die hat eben so dieses Dewy Finish.
Finde ich auch und nicht zu deckend. Es ist das perfekte Produkt. Also, dass ich da so oft in einem Podcast drüber spreche, in diversen Folgen. Echt, ich finde, wie ich habe dir ja schon gesagt, ich bin ein großer Trini-Fan und ich finde die einfach so cool.
Ja. Und ein Tipp vielleicht noch, das ist halt leider auch, das ist konventionell und ich bemühe mich immer so viel Naturkosmetik wie möglich zu empfehlen, aber darüber haben wir gestern geredet und ich glaube, das ist vielleicht schon ein guter Tipp, ist von Huda Beauty, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber dieser Eyebrow Pencil, der ja eben wirklich so Härchen nachzeichnet und
super.
Wir beide waren ja bei Jette unsere Augenbrauen tätowieren, Microbladen. Und das finde ich mega gut, weil gerade wenn das vielleicht ein bisschen ausbleicht oder man das noch nicht machen lassen kann, man mit diesem Stift, weil der so fein ist, wirklich Härchen an der Augenbraue nachzeichnen. Und das schaut
nicht
so realistisch aus.
Hat er nicht so die Balken im Gesicht. Genau. Ich werde jedes Produkt, mache immer so einen Artikel, so einen Blogpost dazu, dann weiß man genau, was das ist. Mhm. Also ich bin dieses Jahr total into Eyeshadow. Ich trage, lustigerweise. Also noch nie so viel Eyeshadow getragen, allein in diesem Jahr. Also wegen der Maske, ich weiß nicht, warum das irgendwie
vielleicht,
so ist.
Vielleicht, das kann sein. Gell? Aber ich habe auch viel Lippenstift eigentlich. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich traue mich mehr Farbe im Gesicht zu machen. Also ich habe auch bei Eyeshadow immer nur so matt und Erdtöne getragen, ganz früher. Mhm. Und auch so bei Shoots immer so ganz natürlich, vielleicht mal ein Smoky Eye oder so mit braun, schwarz. Und jetzt trage ich grün und blau und blauen Eyeliner und so.
Cool.
Und traue mich das auch mehr. Mhm.
Ich muss dir jetzt leider die Schlussfrage stellen. Ja, ich könnte jetzt noch 3 Stunden mit dir sprechen.
Ja. Aber ich höre auch deinen Podcast so, also es ist
so
wirklich unter meinen Top 3 Lieblingspodcasts. Ja, also es ist für mich.
Oh Gott, ich gehe heute mit steifen Knien nach raus. Ey. Ja.
Nein, ich muss sagen, du machst das echt verdammt gut. Und es ist ein Podcast, wo ich mir auch immer denke, so, ich möchte jetzt irgendwie auch viel gut haben oder ich möchte wirklich was mitnehmen. Und das geht immer, wirklich immer, bei jeder Lebenssituation.
Danke vielmals, das ist total lieb. Dann weißt du ja, welche Schlussfrage jetzt kommt. Also die Schlussfrage ist ja immer die gleiche. Und die heißt, wenn du hattest ja einen Podcast, aktuell hast du keinen, aber wer weiß. Aber wenn du jetzt einen Podcast hättest, einen Interview-Podcast, welchen Gesprächspartner möchtest du dir oder würdest du dir einladen?
Gute Frage. Muss ich jetzt echt überlegen. Aber ich glaube, weil ich vorher über Shani Darden gesprochen habe, ich glaube, sie wäre einfach als Frau, als Woman of Color, wäre sie, glaube ich, eine Person, die ich gern zu ihrer Selbstständigkeit, zu ihrem Unternehmertum, zu ihrer Erfahrung in ihrem Beruf, auch was sie jetzt als Unternehmerin anders macht als am Anfang, genau. Das würde mich, glaube ich, voll interessieren.
Und gerade
in diesem Beauty-Kontext. Also ich glaube, wenn du sie interviewen könntest, würde ich mich voll freuen.
Voll der gute Input. Ich habe ja mit gepflegte Gespräche in Deutsch begonnen und habe eher die Live-Talks auf Englisch jetzt gemacht. Also vielleicht muss ich sie einfach mal zum Live-Talk einladen. Ja. Oder ich muss irgendwann gepflegte Gespräche auch auf Englisch so aus Sonderfolgen irgendwie machen, weil es einfach so tolle auch Gründerinnen, ne, so Female Business oder People of Color, die irgendwie ganz tolle Beauty Brands machen, die so lange still waren, stumm waren, nicht sichtbar waren. Vielleicht muss man es jetzt, Leute, jetzt time to
glow up. Total. Also und ich glaube gerade die Beauty-Branche ist in Deutschland so weiß, also wenn man sich auch anschaut, im Zeit Campus Magazin war jetzt auch ein Artikel über drei Gründerinnen, drei schwarze Frauen, da, also eine arbeitet bei Catrice, eine andere hat ein Beauty-Label gegründet, eine andere macht eine Messe für Black Skincare und Beauty und ich glaube, das ist auch gerade, wenn man sich anschaut, man geht in eine Drogerie und was in den USA zum Beispiel mit Fenty, wo es irgendwie, ich weiß nicht, hunderte verschiedene Töne gibt für die Haut.
Absolut.
Und wirklich für jede Complexion.
Absolut.
Und wenn man hier in eine Drogerie geht, also da ist mir sogar schon alles zu hell, wie soll sich dann eine schwarze Frau da fühlen? Also ich glaube,
dazu kommt auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge.
Sehr gut, freue
ich mich. Ist auch schon geplant. Und du hast ja gerade angesprochen, zum Beispiel Asita, mit ihr habe ich schon mal, die bei Catrice arbeitet, mit der habe ich auch schon mal Insta Live letztes Jahr gemacht, auch zu diesem ganzen Foundation-Thema und so weiter. Aber da kommt noch eine Podcast-Folge mit einer ganz bezauberten Gästin sozusagen, die da auch ganz viel zur Wellness-Szene erzählen wird, weil da auch leider gerade Women of Color überhaupt nicht gesehen werden und als wenn es das gar nicht gäbe sozusagen. Und dann, vielleicht schaltet's ein.
Cool.
Okay, Maddie, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Das ist meine absolute Ehre und Freude und danke für deine Beauty-Tipps und alles andere, was du uns heute mitgegeben hast.
Danke dir, Hanna.
Ihr Lieben, das war's mit dieser Podcast-Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Alle Infos, Links und Produktnamen findet ihr wie immer in dem Blogpost zu dieser Podcast-Episode auf meiner Website www.hannaschummi.com. Neben Skincare, Make-up und Co. gibt es in diesem Podcast auch viele weitere Beauty-Plus-Themen. Habt ihr vielleicht die Folge mit Melody Michelberger noch gar nicht gehört, in der wir über Fettfeindlichkeit und den eigenen Körper sprechen? Oder die Folge mit Suse Karloff, in der wir uns ganz klar gegen das Lästern positionieren. In 14 Tagen gibt es dann wieder etwas Neues von gepflegte Gespräche. Drückt auf den Abo-Button oder auf den Follow-Button in eurer App bei Spotify oder Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcast hört und verpasst keine Folge von gepflegte Gespräche. Ich wünsche euch alles Liebe, habt eine gute Zeit, wir hören uns ganz, ganz bald. Bleibt gesund, muss man immer dazu sagen. Alles Liebe für euch. Ciao, Baba, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Alle Informationen unter hannaschumi.com.